Willkommen bei Gegenstrom, dem Podcast zur Energiewende. Wissen, Klarheit, Orientierung in allen Themen rund um die Energiewirtschaft in Österreich. Ich bin Angelika Kabrit und das sind die Sommergespräche 2026. Unterstützt von RAK Austria, Renewables and Gas. Im Sommer an den Winter denken. Herzlich willkommen zu den Wintergesprächen im Sommer. So, wir drehen es heute um. Stefan Bauer von der RAK ist mein heutiger Gesprächspartner. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Eine Anfangsfrage. Die RAK hat ja ursprünglich geheißen Rohölauffindungsgesellschaft. Was hat das mit der Energiezukunft zu tun?
Ja, dieser Name ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr existent. Wir heißen jetzt RAK Austria AG mit dem Slogan Renewables and Gas. Und dieser Slogan ist eigentlich auch Programm. Und das verfolgen wir jetzt schon seit vielen Jahren. Und glaube ich, trifft sehr gut den Punkt.
Ihr habt euch dem Thema saisonale Speicher gewidmet und das ist auch heute das Thema dieser Folge. Warum brauchen wir überhaupt einen saisonalen Speicher? Warum geht das nicht nur mit Batteriespeichern oder Pumpspeicherkraftwerken?
Ja, saisonale Speicher sind jetzt auch nicht neu und hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Es gab immer die Erdgasspeicher. Früher bei den Kohlekraftwerken sind die Kohlehaufen vor dem Kraftwerk gelegen. Auch im Einzelhaushalt, wenn man einen Kachelofen hat, legt man sich Holz vor die Haustür. Also Energiespeicher, auch saisonale Energiespeicher sind jetzt nicht neu. Ich glaube, sie werden jetzt im Zuge der Energiewende einer breiteren Öffentlichkeit bewusster, weil wir halt wahrnehmen, dass die Sommersonne nicht das ganze Jahr scheint, sondern eben im Sommer. Und gleichzeitig haben wir im Winter aber einen höheren Energiebedarf und wir müssen das in irgendeiner Form ausgleichen. Und dazu gibt es eben diese saisonale Speicher, die sich einer Speicherung in Molekülform bedienen. Also nicht nur die Elektrizität, die Energie, sondern wir wandeln Energie in einen Energieträger um, der dann speicherbar ist im großen Stil. Und das ist eine ganz andere Dienstleistung auch, als es die typischen Stromspeichermethoden, Batteriepumpspeicher erbringen, wo es eher um den kurzzeitigen Ausgleich geht, also Tag-Nacht-Ausgleich.
Ja, was haben denn die Speicher für einzelne Funktionen, sage ich jetzt mal, wenn du die unterschiedlichen Technologien dir anschaust?
Ja, also wenn man jetzt denkt an Batterien, das ist eben der Tag-Nacht-Ausgleich. Da geht es darum, relativ wenig Energie zu speichern, aber dafür viele Zyklen im Jahr zu fahren und so eigentlich auch einen guten Energieumsatz übers Jahr zusammenzubringen. Aber wie gesagt, es sind kurze, kleine Zyklen. Und bei Pumpspeichern ist es ähnlich, auch die leben davon, dass sie oftmals Energie pumpen und dann auch wieder zu Strom zurückwandeln. Das ist kein Saisonalspeicher im klassischen Sinn, der eben charakterisiert ist durch Kumulieren über den Sommer, Energie sammeln und dann im Winter verfügbar machen, wenn Energie Mangelware ist. Man kann da auch Anleihen nehmen an der Landwirtschaft zum Beispiel, nicht? Auch da wird im Sommer die Ernte eingebracht, um sie dann im Winter verfügbar zu haben. Wir wollen ja auch im Winter Brot backen und brauchen dann hier Getreide oder Mehl, das wir im Sommer geerntet haben.
Wie funktioniert denn das genau? Mähe ich dann auf einmal alles ein und fülle meinen Speicher oder?
Also konkret geht es so, dass ich einerseits eine sogenannte Elektrolyse betreibe, also wo eben Strom in ein speicherbares Molekül Wasserstoff umgewandelt wird. Und dieser Wasserstoff, den kann ich dann in Untergrundspeichern lagern. Das sind in unserem Fall ausgeförderte Erdgaslagerstätten, die so einer nachhaltigen Nutzung zugeführt werden. Und da kann ich den ganzen Sommer über einsammeln und den ganzen Winter über dann wieder davon zehren.
Und wenn ich jetzt, also mit den Batteriespeichern glätte ich die Spitzen und also wann fülle ich dann meinen saisonalen Speicher an? Wie funktioniert das genau? Also das System, sage ich jetzt mal, in Zukunft, wenn es fertig ist und funktioniert.
Ja, im Idealfall wirken diese unterschiedlichen Speichertechnologien auch zusammen und ergänzen sich. Also es geht nicht darum, jetzt da irgendwie in Konkurrenz zu treten. Es sind, wie gesagt, unterschiedliche Dienstleistungen, die hier erbracht werden und die wir auch alle oder beide brauchen in einem künftigen erneuerbaren Energiesystem. Und im Idealfall läuft ja die Elektrolyse bzw. der Wasserstoffspeicher relativ konstant dann in den Sommermonaten und wird von der direkten Erzeugung, also von PV-Anlagen oder auch Windkraftanlagen bedient, aber auch aus den Kurzzeitspeichern, die sich dann wieder entleeren, um die nächste Tagesspitze aufnehmen zu können.
Das heißt, alles, was im Sommer so an Überschüssen anfällt, wird, also so wie ich das verstanden habe, muss das konstant, also muss der Speicher, die Elektrolyse muss konstant laufen. Ja?
Es muss nicht konstant sein, aber damit sich die Investition auszahlt, ist es natürlich günstig, wenn es relativ konstant läuft und auch gute Volllaststunden zusammenbringt.
Die Einspeicherung. Und das wäre so quasi der Sommer. Und wenn ich jetzt den Winter dazu baue, wie schaut das dann im Winter aus genau?
Ja, im Winter kann ich den Wasserstoff aus diesen Lagerstätten entnehmen und dann dem Energiesystem zuführen und aber auch in unterschiedliche Anwendungen bringen. Das können Kraftwerke sein, die dann wieder Strom und Wärme erzeugen, die wir im Winter brauchen. Das kann aber auch die Industrie sein, die den Wasserstoff vielleicht in stofflichen Anwendungen braucht und die wir ja auch dekarbonisieren müssen. Also so kann grüner Wasserstoff den heute fossil erzeugten Wasserstoff ersetzen. Aber es ist auch denkbar, dass Wasserstoff in der Schwerkraftmobilität zum Einsatz kommt. Ja, also das ist auch ein schöner Nebeneffekt dieser saisonalen Speicherung, dass ich mit dem Wasserstoff auch eine breitere Energielandschaft bedienen kann, breitere Anwendungen dekarbonisieren kann, nicht nur die Stromwelt. Die Stromwelt selber ist ja heute vielleicht 25% unseres Energiebedarfs. Ja, und der Rest spielt sich in der Molekülwelt ab.
Ja. Wie sieht der Umbau aus, sage ich jetzt einmal? Also die Wärmewende ist ein Riesenthema. Und Wasserstoff ist noch nicht da. Wie passt das System zusammen in Zukunft dann einmal, wenn es fertig ist?
Ja, ich meine, wir sehen ja jetzt schon, dass es teilweise ein bisschen auseinanderläuft momentan. Ja, also einerseits findet die Elektrifizierung statt in der Raumwärme, in der Mobilität. Das ist gut so. So können wir doch auch deutlich effizienter werden in der Zukunft. Aber gleichzeitig schaffen wir uns eine Nachfrage oder einen Bedarf an Strom genau zu jenen Zeitpunkten. Also wenn ich jetzt an Wärmepumpen denke, wo Strom nur sehr eingeschränkt oder erneuerbarer Strom nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht. Und aktuell ist es so, dass wir, das haben wir jetzt im vergangenen Winter auch sehr gut gesehen, also erneuerbares Angebot fast gar nicht vorhanden, extremes Niederwasser in der Donau, PV ist im Winter sowieso schwierig.
Drei Wochen finster in Wien, ja.
Ja, Nebel und so weiter und der Wind weht halt auch nicht immer. Was wir gesehen haben, ist eine extreme Importabhängigkeit beim Strom. Und was importieren wir konkret? Das ist halt Kohle- und Atomstrom. Und einerseits haben wir dann wiederum die Abhängigkeit vom Ausland und andererseits ist das nicht der schöne grüne Strom, den wir uns vorstellen. Ja. Und das würde halt auch dieses System nützen der eigenen Ressourcen befürworten, ja, dass ich den Sommerstrom jetzt nicht herschenke oder ins Ausland herschenke in der Regel, vielleicht sogar auch noch zahlen muss dafür, dass er wegkommt, sondern dass ich den nützen kann und hier Wertschöpfung generieren kann und auch ein bisschen Resilienz in das System bringen kann.
Gut, das heißt, erneuerbare ausbauen, alles, was wir in Österreich haben, nutzen. Trotzdem wird es sich nicht ausgehen. Also wir werden auch, wenn wir Wasserstoff haben wollen, werden wir ihn importieren müssen, wenn wir unsere Industrie dekarbonisieren. Wie funktioniert das jetzt? Oder also es sind beim Wasserstoff sind die meisten Fragen offen. Allen voran der Hochlauf. Wie funktioniert es deiner Meinung nach?
Ja, also das stimmt natürlich, dass wenn wir die Energiewende zu Ende denken, wir auch hier importieren werden müssen. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir weiter in Österreich Industrie haben wollen, dass wir weiterhin eine florierende Wirtschaft haben wollen, ganz wird sich das nicht ausgehen, dass wir den gesamten Wasserstoff hier im Land erzeugen können. Importstrategien gibt es, die werden auch weiter verfolgt. Aber gerade hier ist es auch wichtig, dann die Importe entsprechend abzusichern und zu strukturieren. Auch hier kommen die Speicher, die Wasserstoffspeicher, wieder ins Rampenlicht. Das ist dann eine ähnliche Beziehung, wie wir es heute haben im Bereich Erdgas, wo wir eben auch die Importe mit Speichern vor Ort absichern und hier bedarfsgerecht strukturieren. Und also hier ist einfach nur darauf zu achten, dass man dann vielleicht nicht nur auf eine Importroute setzt oder auf ein Herkunftsland
Diversifizierung.
Viel zitierte Diversifizierung, wenn man die von Anfang an mit betrachtet, hilft das. Ich glaube, das kommt aber auch nicht von alleine, sondern wichtig ist, dass wir hier in Österreich einmal lokal anfangen. Ja? Und also so hat es ja beim Erdgas ursprünglich auch angefangen. Man hat was gefunden, man hat hier mal eine lokale Infrastruktur errichtet und Betriebe damals von Öl auf Gas umgestellt oder von Kohle auf Gas umgestellt. Und ähnlich kann man es jetzt beim Wasserstoff machen, ja, dass man hier lokal einmal anfängt, lokale Wertschöpfung generiert, lokale Infrastruktur schafft und auch die ersten Anwendungen ins Feld bringt. Und die Importe werden dann schon irgendwann kommen. Ja,
ja. Habt ihr das schon es ist genau das, was ihr eigentlich macht mit euren Versuchen, sage ich jetzt einmal, oder wie weit seid ihr schon? Das ist schon, ihr wollt in die Skalierung gehen, nehme ich einmal an. Oder alle wollen in die Skalierung gehen. Aber irgendwo fehlt es da noch. Wie weit seid ihr denn schon und was habt ihr als nächstes vor?
Also ich glaube, wir sind schon sehr weit gekommen. Wir betreiben den weltweit ersten reinen Wasserstoffspeicher in so einer ausgeförderten Erdgaslagerstätte. Den betreiben wir schon in der vierten Saison, sehr erfolgreich. Wir sind da sehr zufrieden, wie die Technologie funktioniert und welche Erkenntnisse wir daraus gewonnen haben. Und wir haben auch in einem großen EU-Projekt, in dem Projekt EU Age to Stars, schon die Skalierungsschritte angefangen. Ja, wir haben Machbarkeitsstudien gemacht für skalierte Projekte. Also wir können das schon ganz gut einschätzen und wären bereit, in diese Skalierung zu gehen. Und hier ist auch zu erwähnen, dass die Notwendigkeit ja auch schon gut dokumentiert ist. Also es gibt eine Studie vom BMWett, wo der Bedarf an Wasserstoffspeichern für Österreich definiert ist oder abgeschätzt worden ist. Aber es gibt auch europäische Studien, die für ganz Europa einen entsprechenden Bedarf abschätzen. Und das teilweise schon ab 2030. Ja. Und wenn ich jetzt denke, wir haben heute 2026 und ein Bedarf für 2030 ist dokumentiert, dann müssten wir eigentlich längst mit diesen Projekten konkret beginnen, weil die bauen sich ja auch nicht von heute auf morgen und Genehmigung und so weiter und so weiter. Ja. Ein bisschen tun wir uns natürlich schon noch schwer. Also einerseits wird gerade am regulatorischen Rahmen, am Marktdesign gearbeitet. Hier ist einiges in Entwicklung. Gaswirtschaftsgesetz neu ist ein Stichwort. Auf der anderen Seite braucht es natürlich Investitionssicherheit. Wenn man so ein Großprojekt angeht mit doch erheblichen Investitionen, dann kann man sich nicht jetzt auf ein, wie soll ich sagen, kurzes Flackern am Markt verlassen und sagen, ich unterschreibe da jetzt einmal einen Zwei-Jahres-Vertrag. Das ist nicht die Investitionssicherheit, die wir brauchen, um so ein Projekt zu stemmen. Und da geht es uns aber ähnlich wie die Wasserstoff-Pipeline-Infrastruktur. Auch dort ist es ja in Diskussion oder vereinbart, dass es hier eine gewisse Risikoabsicherung gibt, damit diese Marktentwicklung dann tatsächlich stattfinden kann. Und etwas Ähnliches würden wir uns erwarten für den Wasserstoffspeichermarkt. Wenn man sich zurückerinnert, auch die Erdgasspeicher sind eben mit langfristigen Verträgen entstanden und dann hat sich der Markt weiterentwickelt und heute stehen wir bei relativ kurzfristigen Verträgen und einem sehr volatilen Markt. Das gibt's nicht auf Knopfdruck beim Wasserstoff.
Ein gutes Stichwort. Beim Gas war es ja ursprünglich so, dass also man hat das aufgebaut und der Markt, also die Liberalisierung kam ja dann danach erst. Ja? Beim Wasserstoff wollen wir es jetzt umgekehrt machen. Wir fangen gleich mit dem Markt an. Das soll gleich alles marktwirtschaftlich funktionieren. Kann das funktionieren?
Ja und nein. Also ich will den Markt jetzt nicht schlecht reden. Ja, das ist schon gut, wenn es einen Markt gibt, aber es braucht, glaube ich, am Anfang eben schon strategische Instanzen, die hier Risiko rausnehmen. Ja. Weil sonst die Unternehmen, so wie eben die RAG Austria, nicht investieren kann. Ja, also da bringe ich die Investitionsentscheidung nicht zusammen. Das lässt die Unternehmensstruktur nicht zu. Ja, da haben sich früher staatliche Unternehmen leichter getan. Ja.
Diese Sicherheit, die jetzt die Wasserstoffwirtschaft braucht, kannst du das vielleicht einmal in Zahlen gießen? Wie schaut das aus mit Einspeicherung oder wie viel, es heißt über Wasserstoff ist so teuer und das rechnet sich nicht. Wie schaut der Stand jetzt aus und in welche Richtung könnte das gehen, wenn wir es aus der Marktsicht betrachten?
Ja, also das ist natürlich eine entscheidende Frage auch für uns, nicht? Wir überlegen uns, zu welchem Preis können wir diese Dienstleistung einmal anbieten und wohl wissend, dass die Wasserstoffwelt nicht günstiger sein wird als die Erdgaswelt. Ja. Es liegt auch in der Physik oder in der Natur der Sache, Wasserstoff ist einfach eine dünnere Suppe, hat weniger Energiegehalt pro Volumenseinheit und die wird von uns umgeschlagen, also muss sich das im Preis widerspiegeln. Wir haben jetzt diese Machbarkeitsstudien, die ich vorher genannt habe, zum Anlass genommen, um das einmal ein bisschen grob abzuschätzen. Und sind da auf eine Speicherdienstleistungstarif gekommen von etwa 30 bis 40 Euro pro Megawattstunde Wasserstoff. Das mag jetzt auch viel klingen. Ja, klingt viel, ja. Aber man muss ja dann, wenn man das wieder auf den Gesamtmarkt Wasserstoff umschlägt und davon ausgeht, dass nicht jedes Molekül Wasserstoff auch durch den Speicher wandert, sondern eben durch den Industriebedarf, der relativ konstant ist, oder durch Mobilitätsbedarf. Also da findet ja eine gewisse Kettung statt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht 20-25% des Gesamtumsatzes Wasserstoff dann tatsächlich im Speicher landen, dann reduziert sich natürlich auf das Kilogramm oder auf die Megawattstunde Wasserstoff der Preis schon nochmal signifikant. Also dann sind wir irgendwo bei 25 Cent bis 30 Cent pro Kilogramm im Wasserstoffumsatz. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein vertretbares Maß. Und wie gesagt, es ist de facto auch ein bisschen alternativlos, nicht? Wenn wir wirklich eine vollständige Dekarbonisierung wollen. Wenn wir natürlich die Lücken weiter mit Erdgas füllen und im Sommer den Strom weiter die Donau runterfließen lassen, ohne dass wir ihn nützen, so wie das heute zu den Sommertagen durchaus üblich ist, dann müssen wir das einfach in die Hand nehmen. Und umgekehrt, glaube ich, ist es aber auch eine Riesenchance, wenn man das aus der volkswirtschaftlichen Perspektive betrachtet. Nicht? Wir investieren in erneuerbare Erzeugungsanlagen, PV, Wind und so weiter. Wir fördern das teilweise auch. Aber all das geht ja teilweise schon ins Leere, weil das immer alles gleichzeitig produziert, wo ich mit dem Strom eh nichts mehr anfangen kann. Ja? Also aus diesen Investitionen Nutzen zu ziehen und die Energie tatsächlich zu speichern und für den Winter aufzubewahren, glaube ich, ist auch ein entscheidender volkswirtschaftlicher Faktor.
Wer werden denn eure Kunden sein in Zukunft? Also bleiben die gleich jetzt? Sind so die Gaskunden, sind die Wasserstoffkunden oder verändert sich das?
Ja, also wir gehen davon aus, dass das ziemlich ähnlich sein wird, ja, dass Händler hier Kunden sind, die aus Marktpreisdifferenzen, zum Beispiel zwischen Sommer und Winter, hier einen Vorteil aus dieser Speicherdienstleistung ziehen, dass es Energieversorgungsunternehmen sind, die hier Vorsorge treffen müssen, dass es Importeure sind, aber auch Industriekunden könnten eben bei uns Wasserstoffspeicherdienstleistung buchen.
So sage ich jetzt mal, als Energieversorger, wenn man viel Speicher drinnen hatte bisher im Gasportfolio, war es schon so, dass das den Preis teilweise erhöht hat. Wenn jetzt der Wasserstoff, wenn die Einspeicherung so teuer ist, wie funktioniert das dann am Markt? Oder also ist das dann nicht eine Benachteiligung, wenn ich einspeichere? Wie agiere ich dann als Unternehmen? Oder am besten ist dann, ich speichere nicht ein, dann habe ich das volle Risiko oder ich nehme ein bisschen Risiko. Weißt du, was ich meine?
Naja, wenn es einmal einen liquiden Wasserstoffmarkt gibt, dann gehe ich einmal, also grünen Wasserstoffmarkt gibt, dann gehe ich einmal davon aus, dass der jahreszeitliche Schwankungen haben wird. Und
ja, also so wie der Erdgasmarkt bisher auch. Ja,
oder auch wie der Strommarkt jetzt. Ja. Ja. Also die Megawattstunde im Sommer zu Mittag ist null oder negativ. Ja. Und die Megawattstunde Strom im Winter bei minus 10 Grad und Finsternis geht dann schneller mal auf 200, 300 oder mehr hinauf. Ja? Und das sind einfach diese Spannen, in denen sich der Speicher dann ausgehen wird.
Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Welche drei Maßnahmen würdest du priorisieren, damit wir, sage ich mal, in Österreich einen klimaneutralen Winter haben?
Ja, ich glaube, man kann es reduzieren auf...
Eine?
Nein. Ich würde schon drei nennen. Also erstens Erneuerbare ausbauen, was geht. Also das ist sowieso Gebot der Stunde, weil der Strombedarf noch steigen wird und weil das...
Und sonst bleibt nichts für den Wasserstoff übrig.
Und weil das also, die Basis ist, sich überhaupt etwas auf die Seite legen zu können. Die zweite Maßnahme ist sicher, dass man in die Elektrolyse investiert oder in Elektrolyseure investiert und diese Umwandlungsdienstleistung, die erbracht wird, forciert. Da glaube ich, ist schon auch notwendig, dass man vielleicht bewusst Förderinstrumente, also das ist ja der eigentlich teure Teil an der ganzen Geschichte.
Ja, den Elektrolyseur bauen und aufstellen, so quasi. Ja, also genau. Da die Investitionsentscheidung zu treffen, dass ich ihn baue.
Ja. Aber hier zum Beispiel ganz, ganz bewusst Einnahmen aus den CO2-Emissionskosten umzulenken, um dann wieder heimische Wertschöpfung zu schaffen und hier also Wasserstoff erzeugen zu können.
Zweckwidmen meinst du damit, so quasi?
Wäre ein Gedanke, der das hier forcieren. Aber da kommen viele Aspekte dazu, jetzt von der Anerkennung der Systemdienlichkeit dieser Elektrolyseure, das wird ja auch gerade sehr heftig diskutiert.
Ja, also aber da hake ich vielleicht, so viel Zeit haben wir noch, da hake ich vielleicht auch noch ein, weil gerade eine Veranstaltung war von der E-Control zu den, wie schaut denn das bei den Elektrolyseuren aus und der Systemdienlichkeit? Sind sie systemdienlich? Nicht?
Müssen sie Entgelt zahlen? Nach dem aktuellen Entwurf bei E-Control sind sie eher nicht systemdienlich oder nur dann systemdienlich, wenn sie auch eine Wiederverstromung beinhalten und quasi den Strom zurück ins System geben.
Was aber unfassbar ineffizient ist, sage ich jetzt einmal. Also
ja, also
es wäre natürlich toll, wenn wir so viel, ich meine, erneuerbare Energien hätten, dass wir sagen, wir speichern alles in Wasserstoffspeicher ein und dann verstromen wir ein bisschen was und der Rest fließt in die Industrie. Aber
also eine Elektrolyse.
Auch wenn ich optimistisch bin, aber ja.
Vielleicht netzdienlich, aber nicht systemdienlich. Systemdienlich heißt ja, dass ich eben über die Systemgrenzen eines einzelnen Energieträgers denke und vom Strom durchaus einmal in die Gaswirtschaft rüberkomme. Und wenn ich dann zum Beispiel anschaue, die österreichische Wasserstoffstrategie, die ja vor etlichen Jahren verabschiedet worden ist, dort sieht man eigentlich die Wasserstoffanwendung vor allem einmal in der chemischen Industrie, weil ich dort den besten und unmittelbarsten Effekt erzielen kann. Und das wäre doch systemdienlich, wenn ich Elektrolyseure netzdienlich betreiben kann, aber den Wasserstoff dann systemdienlich in der chemischen Industrie zum Einsatz bringen kann. Und das sehen wir noch nicht abgebildet.
Ja.
Und dann gibt's aber noch etliche andere Maßnahmen jetzt, dass man befristet anerkennt, dass das Wasserstoffblending im Erdgasnetz zum Beispiel zulässig ist und die CO2-Einsparung damit anerkannt wird.
Fehlt noch so quasi.
Also bei den Elektrolyseuren kann man einiges machen, um denen
ein bisschen zu helfen,
einen Schubs zu geben.
Ja.
Und die dritte Maßnahme ist dann natürlich die Speicherung selber, die dann das System komplett macht. Und hier sind es natürlich auch noch ein passendes Marktdesign,
das im Sommer kommt, ja.
Schauen wir mal.
Welcher Sommer?
und das dann letztendlich Investitionen auslöst. Ja, das.
Noch eine Abschlussfrage. Sind die Speicher nicht ein unfassbarer Schatz in Österreich? Also das zeichnet uns ja schon auch aus, dass wir extrem viele solche Speicher haben, die wir nutzen könnten.
Absolut, ja. Also,
wir nutzen sie jetzt schon, aber eben dann im erneuerbaren System nutzen.
Welt sind wir de facto letztendlich auch mit den Speichern eine Drehscheibe in Mitteleuropa und wirken mit unseren Speichern auch weit über die Landesgrenzen hinaus und haben letztendlich damit auch Wertschöpfung in Österreich. Und Ähnliches kann man sich in der Wasserstoffwelt auch erwarten oder die Entwicklung geht in die Richtung. Also die Speicher, von denen wir hier sprechen, in Oberösterreich, in Salzburg, liegen de facto ja dann am Schnittpunkt auch dieses viel zitierten Hydrogen Backbone in Europa, wo aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Norden die Äste zusammenkommen. Und ein Speicher genau in diesem Schnittpunkt der einzelnen Äste ist ja quasi prädestiniert.
Ja, also wir hätten dann wieder eben irgendwie, also wenn wir sie nicht nutzen, dann würden wir auch eine zentrale Rolle in Europa verlieren als Speicher.
Ja, definitiv. Ja.
Finde ich ein schönes Schlusswort. Dankeschön für das interessante Gespräch und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören.
Ich sage auch danke.
Das war Gegenstrom, der Podcast. Du suchst bei einem Energiethema nach mehr Wissen, Klarheit und Orientierung? Teile es in den Kommentaren oder abonnier uns doch. Und wir hören uns nächste Woche überall, wo es Podcasts gibt.